Stell dir vor, du machst eine Weltreise und die Sicherheitsstandards sind ja nicht überall so hoch wie hier in Deutschland. Und eines Tages kommst du vielleicht nach Nepal und willst dort ein Kloster besichtigen. Das liegt ungefähr 100 Meter oben über einer Felswand. Der einzige Zugang ist ein Korb, über den man hochgezogen wird, das an einem Seil befestigt wird. Es wird von Menschenhand hochgezogen. Und beim Einsteigen hast du schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Aber die Abenteuerlust ist dann doch stärker. Aber so ungefähr in der Mitte fällt dir dann auf, dass das Seil, das den Korb hält, dass es schon ziemlich ausgefranst ist. Und ein Mönch steht mit dir im Korb und du fragst ihn ängstlich, wie oft dieses Seil ausgewechselt wird. Und er sagt dir dann, immer wenn es reißt, bekommen wir ein neues. Würdest du ein zweites Mal in diesen Korb steigen? Wahrscheinlich nicht. Als Deutsche sowieso nicht. Wir alle brauchen Sicherheiten. Wir tun auch alles Erdenkliche, um sie zu bekommen. Wir alle haben Versicherungen abgeschlossen gegen Krankheit, Katastrophen, Diebstahl, Brand, Hagel, Erdbeben. Wir machen Gesundheitsvorsorgen, wir lassen nachschauen, ob wir vielleicht doch nicht irgendwo Krebs haben. Wir lassen uns durchchecken auf Herz und Nieren. Im Auto schauen wir drauf, dass wir da auch sicherste Techniken haben, dass natürlich ABS auch dabei ist, ESP, dass wir von allen Seiten auch durch Airbags geschützt sind. Und wenn wir uns an den Computer setzen, dann haben wir natürlich auch Schutzprogramme gegen Hacker, gegen Viren und alles Mögliche. Wenn wir in ein Flugzeug steigen, wollen wir natürlich eine sichere Fluggesellschaft. Wenn wir eine Kreuzfahrt vielleicht unternehmen, dann wollen wir natürlich ein sicheres Kreuzfahrtschiff und Urlaub nur in sicheren Ländern und so weiter. Aber die Frage ist, ob unser Lebenshäuschen wirklich auf sicherem Boden steht, trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen. Wer garantiert dir, dass du morgen noch lebst? Und bist du dir sicher, wo du dann aufwachst? Und um diese Sicherheit geht es in unserem heutigen Bibeltext. Und das ist ja der Abschluss einer Predigtreihe, der sogenannten Bergpredigt. Wir lesen zusammen Matthäus 7, Vers 24 bis 29. Hier spricht Jesus darum: Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Jesu Worte beginnen mit darum. Und es bezieht sich auf den Text vorher, den wir letzten Sonntag betrachtet haben. Vers 21 haben wir gelesen, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Darum geht es in unserem heutigen Text weiter. Darum überprüfe dein Lebenshaus, ob es wirklich sicher ist, bevor die Stürme und Unwetter dein Häuschen umwerfen. Und hier sind nicht gottlose, ungläubige Leute angesprochen, sondern Leute wie wir, Leute, die sagen, Herr, Herr, zu Jesus und die seine Rede hören. Unter denen, sagt Jesus, gibt es kluge und törichte oder dumme Häuschenbauer. Bloß auf den ersten Blick sieht man keinen großen Unterschied. Vieles ist gleich bei diesen beiden Häusern, von denen hier geschrieben steht. Wir wollen uns mal ansehen, was gleich ist bei beiden. Gleich ist, dass beide vermutlich das gleiche Ziel haben. Ein gutes, sicheres, schönes Häuschen. Und beide bauen auch die gleiche Art von Haus. Steht nicht, dass einer ein Zelt gebaut hat und der andere ein Massivhaus. Beide haben, denke ich, ein festes Haus gebaut. Und vielleicht war das zweite Haus sogar noch schöner als das erste. Beide bauen unter den gleichen Bedingungen. Gleiches Wetter, gleiche Kultur, gleiches Angebot im Baumarkt, würde ich mal sagen. Und beide sind vermutlich gute Praktiker. Sie halten beide durch bis zur Fertigstellung. Und vermutlich sind auch beide zufrieden mit ihrem Ergebnis. Was ist nun der Unterschied zwischen diesen beiden Häusern? Das ist gar nicht so offensichtlich. Vielleicht kennt ihr diese Rätselhefte, wo manchmal zwei Bilder abgebildet sind. Sie schauen fast gleich aus. Und dann muss man herausfinden, was ist der Unterschied? Manchmal gibt es nur ein paar wenige Unterschiede. Nach dem Regen und Sturm ist alles klar, da sieht man den Unterschied. Das eine ist kaputt, das andere ist noch ganz. Aber vorher musst du schon genau hinsehen. Vor ein paar Tagen war ich mit meiner Frau hier in Traunreuth. Wir waren da drüben bei der Tennishalle und haben da eine Pizza gegessen. Und danach sind wir wieder rausgegangen zu unserem Auto. Wir haben beide einen Schlüssel, haben beide die Funkbedienung eingeschaltet, jeder mit seinem Schlüssel und nichts ist passiert. Da haben wir gedacht, haben wir jetzt unser Auto vielleicht verschaltet, weil wir beide gleichzeitig einen Schlüssel gedrückt haben. Bis wir dann gemerkt haben, es war ein anderes Auto. Es standen ein paar Autos weiter, hat genauso ausgeschaut, war der gleiche Typ, nur ein anderes Kennzeichen. Also wir müssen genau hinschauen. Und hier bei diesen beiden Häusern war es vielleicht auch die gleiche Ausführung. Aber es war ein großer Unterschied. Und vielleicht wäre es gut, mal mit den beiden Bauherren zu sprechen und sie einfach mal zu fragen, was war euch wichtig beim Bauen? Wie seid ihr vorgegangen? Wie habt ihr das gemacht? Was würden sie wohl sagen? Der Kluge, und ich muss dazu sagen, in den Kinderbilderbüchern wird es oft auch falsch dargestellt. Da sieht man oft so einen Stein, so einen Felsen, wo ganz oben ein Häuschen steht, wo keine Flut und nichts hinkommt. Aber wenn wir im Lukas 6, Vers 48 lesen, dann sehen wir schon ein bisschen genauer, wie dieser Mann gebaut hat. Da heißt es, wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wie ihm er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Er hat nicht irgendwo oben sein Häuschen gebaut, sondern er grub tief, bis er auf festen Grund gekommen ist. Wir können uns vorstellen, dass er wochenlang nur in einer Baugrube stand und Schmutz und Dreck nach oben befördert hat. Und ich denke, das ist ein gutes Bild für die Bekehrung eines Menschen, der auch anfängt, sein Leben zu ordnen und nicht einfach Sünde und schlimme Dinge und Versagen alles einfach zukehrt. Ich denke, dieser kluge Mann, Der hat sich auch Zeit genommen, einen Bauplan zu erstellen und sich erstmal zu überlegen, wo er sein Häuschen hinstellt. Der Dumme, er baute ohne Grund. Es war vielleicht ein Fertighaus, so ein Schnellbauhaus. Nach dem Motto, möglichst viel erreichen bei geringstem Einsatz von Zeit, Kraft und Geld. Das war doch nicht so dumm, oder? So muss man ja heutzutage arbeiten, dass man zu was kommt. Einen Bauplan hat er vermutlich nicht gebraucht, so wie es auch manche Christen gibt, die meinen, ohne die Bibel durchs Leben zu kommen. Hauptsache, die Fassade schaut gut aus, oder? Vielleicht hat der Dumme sogar über den anderen gespottet und lag in seinem Liegestuhl, denn er war ja vermutlich früher fertig. Vielleicht gespottet, weil der Kluge so langsam vorwärts gekommen ist. Wir sehen, der Unterschied zwischen den beiden ist eigentlich nur im Fundament und nur in der Haltbarkeit, in der Gewährleistung im Katastrophenfall. Denn da ist dann alles klar. Das Haus des Klugen bleibt stehen im Sturm und Platzregen und das andere tut einen großen Fall. Und manchmal wird es schon im normalen Leben sichtbar, dass etwas am Bau, in unserem Lebensbau nicht stimmt. Es gibt Risse im Mauerwerk oder das Haus neigt sich schon etwas zur Seite, wie der schiefe Turm zu Pisa, den wir sicher schon auf Bildern gesehen haben, der langsam immer mehr Stütze braucht, um nicht umzufallen. Spätestens im Sturm wird unser Haus, wenn es auf Sand gebaut ist, wird es nicht standhalten. In Krankheit, Unfall, Versagen, Zerbruch von Beziehungen oder wenn es auf den Tod zugeht. Anfang dieses Monats hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, der eine sehr schwere Krankheit hatte und wusste, dass sein Leben nicht mehr lang dauern wird. Er hatte Angst vor dem Tod. Wir können sagen, sein Haus hat wirklich Risse gezeigt, große Risse. Und er hat mich kaum gekannt. Er wusste nicht, dass ich Christ bin. Aber komischerweise hat er plötzlich angefangen, seine Sünden zu bekennen. Hab gemerkt, es drückt ihn. Von seiner Kindheit an hat er angefangen. Es hat ihn belastet. Und dann durfte ich ihm natürlich sagen, dass Jesus gerade dafür in die Welt gekommen ist, dass er Sünde vergibt, dass wir es ihm sagen dürfen, dass wir ihm unser Leben in die Hand geben dürfen. Und das hat dieser Mann dann auch getan. Was mich sehr gefreut hat, war, dann zu hören, dass seine Großeltern gläubig waren. Sie waren schon jahrelang tot und haben sicher für ihn gebetet und konnten es nicht mehr erleben. Aber er hat sich noch entschieden, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Dieser Mann hat noch umgebaut, hat sein Lebenshaus noch in den letzten Tagen auf Fels gebaut. 2 Tage später ist er gestorben. Nun die Frage, die sich jeder von uns selber stellen darf, wo steht mein Lebenshaus? Stehe ich auf Fels oder auf Sand? Und bei der Frage gibt es wirklich nur ein Entweder-Oder. Entweder Fels oder Sand. Nicht ein bisschen Fels und ein bisschen Sand. Man kann auch nicht ein bisschen schwanger oder ein bisschen tot sein. Entweder oder, entweder klug oder dumm. Und natürlich will jeder von uns klug sein, ist doch klar. Aber Jesus sagt, wovon das abhängt. Vers 24, wer diese meine Rede hört und tut, wer sie befolgt, wer darauf eingeht. Und das heißt ganz praktisch, wenn wir die Bergpredigt nochmal in Kürze Revue passieren lassen, dann heißt das, wir sollen Folgendes tun. Wir sollen es lernen, Leid zu tragen, sanftmütig sein barmherzig sein, friedfertig sein, Verfolgung ertragen, Licht und Salz in dieser Welt sein, als ein Wegweiser zu Christus hin durch unser Vorbild. Wir sollen nicht nachtragen, sondern vergeben, immer zur Versöhnung bereit sein, die Feinde lieben, ihnen sogar Gutes tun, nicht Ehe brechen, ein reines Leben führen, sogar in Gedanken. Wir sollen niemand hassen, nicht heucheln, nicht immer gut dastehen wollen, nicht sorgen, nicht richten, sondern den Balken aus den eigenen Augen entfernen, an guten Früchten erkennbar sein, den anderen immer das zukommen lassen, was wir selber gerne hätten, den Willen Gottes immer suchen und tun und so weiter. Nun die Frage, tust du das? Kannst du das? Vielleicht gibt es ja jemanden, der das kann. Ich kann es jedenfalls nicht. Ich muss sagen, dass ich jeden Tag in irgendeinem dieser Punkte versage, die Jesus in der Bergpredigt aufzählt. Und wenn ich die Bergpredigt lese, dann sehe ich eigentlich mein Haus schon wackeln, wie die Zuhörer in Vers 28. Das Volk entsetzte sich über seine Lehre, heißt es hier. Aber wisst ihr, deswegen brauchen wir ein Fundament, das trägt. Und das kann nicht unsere eigene Kraft, unser eigenes Können sein, sondern es kann nur Jesus sein. Im 1. Korinther 3, Vers 11 lesen wir: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der schon gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und noch ein Vers aus dem Alten Testament, Jesaja 26, Vers 4. Darum verlasst euch auf den Herrn immerdar, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Und vorher in Vers 3. Wer festen Herzens ist, den bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Oder der gleiche Vers in einer englischen Übersetzung. Du bewahrst den in vollkommenen Frieden, dessen Herz unentwegt auf dich gerichtet ist. Der Herr ist ein ewiger Fels. Deswegen ist wichtig, dass wir nicht unsere Fassade pflegen, dass das nicht unsere Haupttätigkeit ist, an unserer Fassade zu arbeiten, dass wir vor anderen einen guten Eindruck machen, dass wir Risse zudecken, die entstehen, sondern es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass unser Haus ein solides Fundament bekommt. Lies die Bauanleitung, die Bibel. Fange an zu graben, wie dieser Mann, der sein Häuschen auf Fels gebaut hat. Schmeiß den Schutt und Dreck hinaus, der zwischen dir und Christus, dem Fundament, steht. Und konkret heißt es für uns, trenn dich von allen Dingen, die dich auch von Gott trennen, von schmutzigen Filmen, von schlechter Literatur, von Porno, Musik, die uns von Gott wegbringt. Mach's wie die Gläubigen in Ephesus, von denen wir in der Apostelgeschichte 19 lesen, Vers 18. Und das waren schon gläubige Menschen. Aber als sie Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, war ihnen das auch wichtig, was hier steht. Sie bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. Und so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Ich kannte mal einen Diskothekenbesitzer, der wurde gläubig. Und dann hat er gemerkt, ja, ich habe ja ständig das Finanzamt betrogen. Und er hat sich selbst angezeigt und hat dann jahrelang gearbeitet, nur um diese Schulden zurückzuzahlen. War der nicht dumm? Nein, er war klug. Er grub tief. Er hat nicht einfach drüber gekehrt. Er hat sein Leben geordnet. So sollen auch wir diesen ganzen Schutt und Dreck hinaustun aus unserem Leben. Überprüf auch deine Beziehungen, ob Gott damit einverstanden ist, wie du jetzt lebst. Jesaja 58 lesen wir von Menschen, die sich gewundert haben, dass in ihrem Leben einfach nichts vorwärts geht, dass sie immer sich im selben Kreis drehen. Und dann gibt ihnen Gott eine Antwort. Sie sagen, fasten wir nicht, tun wir nicht alles, um unsere Fassade in Ordnung zu halten. Und Gott spricht, das ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Es gibt viele Christen, die sind in einem Joch, in das sie einfach nicht hineingehören, wo sich selber auch ihr Leben unglücklich machen. Auch im Neuen Testament ist von seinem Joch geschrieben, im 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Es ist wichtig, dass wir vor Gott reinen Tisch machen. Und dann gilt auch diese Verheißung, wie es hier im Jesaja 58 weitergeht, Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Und dann, wenn du diesen Schutt weggetan hast, bitte Jesus, von jetzt ab dein Fels zu sein, auf den du sicher stehen kannst. Und dann dürfen wir wachsen in der Beziehung mit ihm, in seiner Liebe. Denn darum geht es in unserem Christenleben. Es geht nicht um irgendwelches Tun und irgendwelche Gesetze zu halten, irgendwelche Lehren zu halten. Darum geht es nicht in erster Linie. Das Leben ist schon schwer genug. Gott will es nicht noch schwerer machen. Nein, er will uns das sein und geben, was wir selber nicht haben. Er steht nicht ständig da mit der Peitsche und sagt, jetzt mach doch endlich, tu doch das und du musst besser werden. Nein, er wartet darauf, dass du zu ihm kommst und sagst, Herr, ich bin am Ende, mach du jetzt, was ich nicht schaffe. Major Thomas, der Gründer der Fackelträger, sagte einmal, Christsein ist nicht leicht. Christsein ist unmöglich und deshalb brauchen wir Christus. Er ist ein ewiger Fels, haben wir gelesen. Es gibt ein Geheimnis, von dem spricht der Apostel Paulus im Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 26. Aber er möchte dieses Geheimnis nicht für sich behalten. Jeder soll es wissen. Das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dieses Geheimnis heißt Christus in uns. Und dieses Christus in uns gibt uns nicht nur Hoffnung für die Ewigkeit, sondern auch für die Gegenwart. Denn wir sind, so wie wir hier gelesen haben, vollkommen in ihm. Wenn wir uns anschauen, sind wir erbärmlich. aber vollkommen in ihm. Vor ein paar Tagen habe ich einen Film angeschaut, es gibt eine neue DVD im Hensler Verlag, die heißt Der Weg der Wahrheit. Hier geht es um das Leben von Hansi Kronje, wenn jemand den Namen schon mal gehört hat. Es war einer der beliebtesten und erfolgreichsten Cricketspieler Südafrikas. Er hat vor etwa 15 Jahren sein Team an die Weltspitze geführt. Aber obwohl er Christ war, hat er sich in einen Wettskandal verwickelt. Über Nacht verlor er sein Ansehen und wurde zu einem verachteten Mann. Was kann so einem Menschen, der sogar als Christ in diese Sünde hineinfällt, was kann ihm noch Halt geben? Und es hat viele Monate gedauert, bis er zu Christus, dem Felsen, fand, bis er wieder Grund an den Boden oder den Füßen bekommen hat. Es hat lang gedauert, bis er auch sich selbst vergeben konnte und bis er wirklich Vergebung angenommen hat. Sein Haus tat einen großen Fall, kann man sagen, aber er stand wieder auf, er ließ sich taufen und Gott hat sein Leben neu gemacht. Es war nicht mehr auf Erfolge gegründet, die Fassade war zerstört, aber sein Haus war auf dem Felsen auf Christus gegründet. Er kam dann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Aber sein Leben, sein Versagen, sein Neuanfang ist in dem Film auch heute noch zu sehen. Die Frage an uns, hast du dein Leben in den Sand gesetzt? Hat deine Fassade schon Risse? Dann hör auf mit Spachteleien und Pinseleien an der Fassade. Lass zerbrechen, was sowieso nicht hält. Christus will uns mehr sein als eine fromme Fassade. Er will mehr sein als ein Fisch auf dem Auto. Er will dir alles sein. Er will ein Fundament sein, das trägt. Er will ein Freund sein durch dick und dünn. Er starb an deiner Stelle, um eine Liebesbeziehung möglich zu machen, die du dir nicht verdienen musst, sondern die dir frei und umsonst gegeben wird. Und allein diese Liebe macht uns fähig, das zu tun, was wir nicht tun können, nämlich andere zu lieben und auch solche zu lieben, die selber nicht liebenswürdig sind zu uns. Deshalb schreibt Johannes im 1. Johannes 4, Vers 9, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Wenn du seine Liebe noch nicht angenommen hast, dann tu es heute. Dann brauchst du dich nicht entsetzen, wie die Leute nach der Bergpredigt, als sie es gehört haben. Sie haben nur Gottes Maßstab gesehen, aber nicht seine Liebe. Denn Johannes schreibt weiter im 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Darum bau dein Haus auf den Herrn Jesus. Du riskierst zwar deine Träume, du setzt deine eigenen Pläne aufs Spiel, wie wir im nächsten Lied singen werden, aber du hast den sichersten Standpunkt, den es gibt. Jesus, der ewige Fels. Und das wünsche ich uns allen, dass wir nicht hinausgehen, ohne zu wissen, ich stehe auf einem Felsen, auf Christus. Amen.